Weihnachten ist die Zeit, wo die Familie zusammenkommt. Doch was macht man, wenn die Familie über ganz Deutschland verstreut lebt? Kein Problem, wir haben doch Discord, meinte Neji. Und so kam es, dass Dimbula, Jaku und Levi es sich zum dritten Mal gemeinsam vor dem Kamin gemütlich machten, um in der letzten Shortcuts-Ausgabe des Jahres auszuloten, von welchen Anime aus 2018 sie irgendwann einmal ihren Enkeln erzählen werden. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 85. Shortcuts Podcast. Wir sind so im Jahresende und wir machen dasselbe wie vor 2 Wochen ungefähr. Nur reden wir jetzt nicht über die Manga-Highlights des Jahres, sondern über die Anime-Highlights des Jahres. Und deswegen haben wir mal alle Leute aus dem Manga-Highlights-Podcast genommen und haben sie nach draußen geschoben und haben neue Leute reingekehrt. Hallo, Jaku.
Guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut.
Schon. Die Zeit sprintet, ne, Levi?
So ist das. Mangas kann ich leider nicht mitreden, bei Anime sieht das etwas anders aus.
Wer noch hätte mitreden können? Wären die ganzen anderen Leute gewesen, die normalerweise dabei sind. Warum sind wir zu dritt? Das ist der Highlights-Podcast.
Ja, normalerweise sind wir ein bisschen besser besetzt, aber irgendwie...
Besser. Besser weiß ich nicht, aber zumindest mehr sind wir.
Haben die Leute keine Lust oder sind in Japan, wo es gerade irgendwie so 4 Uhr morgens ist, was jetzt keine Entschuldigung ist, aber Leute glauben, es wäre zu entschuldigen.
Also Oleg lässt ausrichten, er ist krank. Stimmt, ist seit gestern in Japan. Wahrscheinlich hat er den Flug einfach auch vorgestern so auf die Schnelle gebucht, so schnell weg.
Highlights-Podcast. Nein.
Ich hoffe, wenn wir dann irgendwann die Teamkonferenz machen, da müssen wir mal ein paar Machtwörter sprechen.
Warte mal.
Ein paar Leute müssen hier ihre Prioritäten mal abändern.
Köpfe rollen hier. Das
ist unglaublich. Bei 3 Abmahnungen gibt es eine Kündigung.
So.
Das gilt auch für alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Falls ihr übrigens gerade auf YouTube schaut, wir blenden die Trailer wieder ein zu den Anime, über die wir reden. Wir machen das auch wirklich so wie letztes Jahr. Wir fangen mit der Winterseason an und dann nennen wir die Highlights und irgendwann sind wir mit der Season fertig und machen mit der nächsten weiter. Und in dem Sinne, hast du einen ersten Titel für uns, Levi?
Aber sicher. Winterseason war ja zum Glück noch eine Season, die hatte sehr viele Titel zur Auswahl, die mir auch mehr oder weniger gut gefallen haben. Anfangen möchte ich an dieser Stelle dann auch mit Yuru Camp. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber bei der Konichi Couch, da saßen wir mit unserem Team auch schon da, wo es um die Co-Produktion von Crunchyroll gab. Und da wurde über diesen Anime ja auch schon erzählt. Kurz erzählt, es geht einfach um eine Gruppe von Mädchen, die gerne campen geht. Hört sich nicht sonderlich spannend an. Es ist auch, muss man dazu sagen, nicht sonderlich spannend, aber es ist einfach eine wirklich sehr ruhige, sehr schöne Atmosphäre, die wirklich mit schönen, detailreichen Hintergrundbildern immer unterlegt ist. Eben sehr entspannt. Es ist ein Anime, den man auf der Couch liegend, im Sessel liegend, irgendwie mal zwischen rein schauen kann und einfach nur genießen.
Ich vermisse ihn irgendwie schon. Also ich hätte nicht am Anfang des Jahres gedacht, dass irgendwie ich diesen Anime vermissen werde, aber der war einfach süß.
Soll nicht eine Staffel 2 oder verwechsel ich das gerade?
Das musst du deinen Arbeitgeber fragen.
Ja, wahrscheinlich. Kann sein. Ich weiß es gerade nicht.
Wobei dein Arbeitgeber das ja tatsächlich gar nicht zu entscheiden hat.
Mehr oder weniger, nein. Die geben halt ein bisschen Geld dazu und dann gucken wir mal, was draus wird.
Aber stimmt, das ist eine 2. Staffel angekündigt.
Siehst du mal. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das Ganze ist jetzt nicht unbedingt auch großartig storytechnisch aufgebaut, sondern ist eher episodisch, dass die Mädchen eben mehr oder weniger, eine ist immer relativ alleine, die anderen gehen immer zu dritt, zu viert in einer Gruppe campen und versuchen sich dann quasi hier moderne Medien und so weiter, kann man sich ja gegenseitig die ganze Zeit Bilder schicken und versuchen sich mehr oder weniger zu betrumpfen, wer hat jetzt hier den schöneren Campingplatz, die schönere Aussicht. Es war schon sehr, sehr überragend. Hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass das so ein ruhiger und entspannender Anime quasi mich so berühren kann, aber ich habe wirklich jede Folge direkt, nachdem sie rauskam, angesehen und war jedes Mal begeistert.
Ist ja auch wirklich so, also dieses Campen hat einfach auch, also es gibt kein klares Ziel irgendwie, also es ist halt auch so, man könnte jetzt irgendwelche Charakterepisoden machen und irgendwelche tragischen Backstories erzählen, aber nö, der Anime kann es einfach ohne.
Ganz, ganz einfach. Man erfährt eigentlich überhaupt nichts über die Hintergründe. Die Mädchen gehen einfach campen. Man sieht sie auch manchmal in der Schule, wie sie da untereinander. Aber ansonsten passiert da einfach nichts.
Also, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Slice of Life, ein bisschen Comedy. Eurocamp. So. Es ging ganz schön schnell.
Okay, einer meiner Animes, die ich in der Meta-Season geschaut habe und auch da stark episodisch. Jede Woche war Darling in the Franxx vom Studio Trigger. Und ich mal schauen, ob ich die Anfangssachen noch zusammenbekomme. Ist schon etwas her. Weil es ist halt eine dystopische Welt, spielt in der Zukunft. Die Menschheit lebt immer in so Plantagen, nennen sie das, in so Kapseln, weil die Welt bevölkert ist mit quasi Monstern, die immer die Plantagen angreifen, weil sie deren Ressourcen wollen oder halt die Ressourcen ziehen sie halt an und so weiter. Und es ist halt ein Anime über eine Gruppe von quasi Kindern, die, ich würde mal sagen, immer mehr und mehr über die wirkliche Wahrheit oder über die Welt erfahren, wie sie eigentlich ist und halt viel mehr Geheimnisse, immer weiter Geheimnisse herausfinden, die ihnen verschwiegen wurden. Und mehr möchte ich dazu eigentlich auch schon nicht sagen. Und ja, ich weiß nicht, es ist echt schwer, den spoilerfrei zu beschreiben.
Ist auch echt schwer, den gut zu finden. Ich dachte mir schon, wir kriegen heute gar keinen Krawall in die Folge, aber. Oh!
Was?
Also,
Was? Ja.
jetzt ohne Witz, wenn man so einige einzelne Szenen, so, also einige einzelne Sachen, die da passiert sind, mal so nimmt, dann muss ich echt schon sagen, ja, die haben Sinn gemacht, aber so insgesamt genommen. Wow!
Nee, also die Story insgesamt, okay, die letzten paar Folgen waren vielleicht ein bisschen abgespaced, aber ist halt Trigger.
Das Ende war halt echt, das hat's komplett versaut
Nee, come on,
und
come
verdorben. Pass
on.
auf, wenn du aber die zwei Hauptcharaktere einfach aus dem Ende, also alle Szenen mit den zwei Hauptcharakteren aus dem Ende rausnehmen würdest, dann wäre es vielleicht sogar ganz okay.
Dann wär's
Was?
okay,
Nee.
aber
Oh mein Gott, Mann,
dann
Leute,
würde es irgendwo noch ein
mein
bisschen
Herz
Sinn machen.
bricht, Mann, ey.
Nein, aber sorry, es geht halt nicht.
Oh
Also
mein
dieses,
Gott,
auch
ey.
dieses Spoiler, diese Parasiten dann so. Oh.
Ja, es ist eine geschlossene Geschichte halt, die so erzählt wird.
Ich will
Was
nicht
sind
so weit gehen und
zusammen?
sagen, dass ich den Anime jetzt arg gemocht habe oder arg nicht gemocht habe.
Völlig unlogische Geschichte.
Eher so zwischendrin. Es hat ein paar gute Ansätze, aber die wurden irgendwie dann teilweise durch irgendwas Sinnloses ziemlich im Keim erstickt und irgendwie die ganze Interaktion zwischen den Kindern und eben den Erwachsenen, die es da auch gibt. Es war einfach irgendwie sehr, sehr merkwürdig, was teilweise auch passiert ist und irgendwie auch nicht nachvollziehbar, die Aktion. Stellenweise ist ja schwierig, schwierig, sage ich jetzt einfach mal.
Natürlich kann ich jetzt schwer beurteilen, welche Szene ihr meint, aber ohne es jetzt zu spoilern, ja, keine Ahnung, für mich in meinen Augen gab alles eigentlich einen Sinn. Also wenn man jetzt Anime von Folge 1 bis Folge 24 schaut, bleiben zum Schluss eigentlich keine Lücken mehr offen. Also ich weiß nicht, worüber ihr da redet. Das Einzige wirklich, was ich kritisieren könnte, wäre eventuell wirklich halt ein paar Charaktere, die da von dieser Gruppe, die sind halt ein bisschen nervig, aber der Fokus liegt ja nicht primär auf denen. Von daher macht die Geschichte schon Sinn. Und. Aber okay, machen wir mal weiter. Schauen wir mal, was ich für Animes raus habe, bevor ich dann. Ich hole mal kurz meinen ich hol mal kurz mein Notizblock raus. Alles
Das wird
klar.
auf Krawall gebürstet.
Das kann ja was werden. Dimbo, du bist dran.
Nee, ich will jetzt eigentlich noch kurz was zu Darling in the
Achso.
Franxx sagen.
Es ist nicht umsonst auf Platz 1 bei Any Chart, Mann. Was wollt ihr von mir eigentlich?
Aber nicht was Score angeht.
Ja, Popularity halt.
Ja, Punkt. Nee, bei Darling in the Franxx. Wir sind da, glaube ich, so ein bisschen reingegangen und dachten, ey, jetzt kriegen wir einen coolen Mecha-Anime, der handgezeichnet ist. Und irgendwie haben wir das auch zum Teil bekommen. Aber eigentlich war alles nur so eine riesige Metapher auf Sex und halt erwachsen werden.
Ja, cool.
Was soll ich euch
Jetzt kommt's, jetzt kommt's, ey.
kommen? Soll ich was nehmen, was wir alle mögen, oder soll ich was nehmen, was keiner außer mir mag? Pass auf, dann nehme ich was keiner außer mir mag. After the Rain.
Naja, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ob ich den mag oder nicht, weil ich den nicht gesehen habe.
Hier ist der Trailer. After the Rain, recht schnell erzählt, ist eine Age-Gap-Romanze zwischen einer Oberschülerin, die mal in der Leichtathletik AG war und sehr schnell im Sprinten, und dann hat sie eine Verletzung ertragen und dann konnte sie nicht mehr sprinten. Und dann hat sie angefangen, in einem Family Restaurant zu jobben und hat sich in den 30-40-jährigen Chef da verliebt. Und ja, später kommt noch heraus, dass der 30-40-jährige Chef halt, weißt du, so, der hat halt mal studiert, wollte Autor werden und dann wurde er Chef eines Family Restaurants. Und diese Serie ist so ein bisschen, die ist so ein bisschen so ein Clickbait irgendwie, weil, also es kommt so mit dieser Age Gap Romanze, aber eigentlich geht's nicht darum. Aber man merkt schon, die beiden Charaktere haben so ein ähnliches Problem im Leben, dass sie beide, also sie will halt eigentlich wieder laufen und er will halt eigentlich Autor sein, aber irgendwie. Und deswegen helfen die sich so über den Verlauf der Serie so ein bisschen gegenseitig aus diesem Tief quasi, dieses metaphorische Regenzeit quasi so ein bisschen heraus. Habt ihr zumindest den Trailer dazu gesehen, Leute?
Ich habe die erste Folge gesehen.
Das stimmt, ich habe mich dazu gezogen, das Season 3. Komm, also der hatte schon großartige, so diese Close-Ups-Shots, die waren richtig großartig.
Naja. War jetzt nicht bad, ja. Also, ich sag es, also stilistisch gesehen war er schon anschaubar. Vielleicht die, wie nennt man das nochmal? Ja, so wie die Charaktere halt gezeichnet sind, ist halt schon ein bisschen anderer Stil, den man so nicht so
in meinst jedem du, Anime meinst kennt. Meinst du diese eine ältere, alte Frau da in dem mit diesen richtig dicken Lippen?
Ja, du willst halt allgemein halt so wie die Statur, die sind halt sehr, die Charaktere sind irgendwie, keine Ahnung, der Main-Char sah irgendwie sehr dünn aus quasi, so. So sehr lange Linien quasi bei den Charakterzügen. War okay, konnte man sich anschauen. Ja, die erste Folge war auch, ich glaube, hier und da gab es auch ein bisschen ein paar Comedy-Sketch-Szenen oder irgendwie sowas, wo sie irgendwie sein Hemd oder so riecht oder sowas, was auch irgendwie ein bisschen cringe war, aber okay. Und sonst, ja, keine Ahnung, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. Ich hab den ja nicht weitergeschaut.
Ich kann noch ein paar Sachen dazu sagen. Der hatte einen recht coolen Soundtrack. Das hat ein Typ. Also es klingt eins zu eins wie so ein TV-Dramaserie, so die japanische, weil es halt auch einer komponiert hat. Und das hat man auch bei anderen Anime dieses Jahr gesehen, zum Beispiel auch bei Ancient Magus Bright, gut, hat letztes Jahr angefangen, hat auch einer aus den TV-Real-Dramaserien-Bereich gemacht. Und das sieht man gerade immer wieder, dass wenn du solche Serien hast, die so ein bisschen auch als TV-Dramaserie funktionieren würden, du da jetzt mittlerweile so einen Komponisten aus dem Bereich dran setzt. Da kommen ein paar ziemlich schwungvolle neue Soundtracks bei rum. Außerdem das Ending, also das Aimee-Refrain da. Oh, das Tremolo in ihrer Stimme ist mega geil. Das ist mein Lieblingssong des Jahres, glaube ich, so. So, kommen wir von Clickbait zu noch mehr Clickbait vielleicht. Was ist euer nächster Titel?
Ich hätte noch, wie konnten wir den bisher vergessen? Violet Evergarden Angebot. Komisch.
Ich hab den Trailer schon aufgemacht, bevor du überhaupt gesagt hast, welchen du pickst.
Tja, vielleicht hätte ich auch was anderes nehmen können. Nein, ich finde, dass dieser Anime auf jeden Fall in diesen Highlights-Podcast mit rein muss. Wurde auch schon vorher große Werbetrommel gerührt auf der Animagic. Letzten Jahr schon gab es die erste Folge zu sehen und war da schon ziemlich gehypt. Und dann haben sie natürlich noch ziemlich groß arg weiter die Werbetrommel gehört, sodass jeder eigentlich auf diesen Anime gehypt war und was sie dann draus gemacht haben. Ich muss sagen, es war schon den Erwartungen ziemlich gerecht geworden. Kurz die Story erzählt, es geht um Violet, die von Kindesbeinen an quasi nichts weiter als den Krieg kannte. Sie hat ein ziemliches Talent dafür gehabt oder entwickelt zu töten und hat deswegen auch so zwischenmenschlich ein bisschen zurückgeblieben, weil sie halt die ganze Zeit nur Befehle angenommen hat und Befehle halt sehr korrekt auszuführen. Das hat quasi so ihr Leben bestimmt, bis dann eben der Major in ihr Leben trat und sie so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Allerdings ist der Krieg irgendwann mal vorbei und Violet braucht dann eine neue Aufgabe. Der Major ist nicht bei ihr, sondern sie wird dann eben von dem, ist der Hodgins war sein Name, ich weiß nur nicht gerade seinen Namen.
Der halt einen den ganzen Post-Office hat.
Genau, der hat ein Post-Office und kümmert sich dann quasi um sie, gibt ihr bei sich eine Anstellung und Die Hauptaufgabe von diesem Post Office war halt mit unter anderem eben Briefe für Personen zu verfassen. Es sind natürlich bei Briefe alle möglichen mit dabei, eben von Liebesbriefen bis hin zu offiziellen Briefen. Und gerade bei Liebesbriefen ist natürlich die Schwierigkeit, wie soll jemand, der quasi nichts anderes als Befehle kannte, wenn ich jetzt dem sagen soll, hier, pass auf, schreib mir einen Liebesbrief, in dem das und das und das drinsteht. Und die anfänglichen Versuche waren dann halt auch schon sehr direkt, was ziemlich viele Leute auf die Palme gebracht hat. Und so eben dreht sich die Geschichte um Violet, wie sie langsam eben lernt, auch zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen zu können und langsam auch ihr Herz ein bisschen öffnet. Zwischendrin wird es leider etwas episodisch, fand ich ein bisschen schade, aber es hat eben auch mit dazu
Echt?
beigetragen zu ihrer Charakterentwicklung, wie sie sich dann quasi in den späteren Folgen verhält. Von dem her war es schon wieder auch okay.
Ich muss sagen, dieser Anime, wenn wir schon bei negativen Sachen sind, einzige, was ich eigentlich daran negativ so aussetzen kann, ich hatte die ersten Folgen gesehen und dachte mir halt schon so, irgendwie diese Vorstellung von Violet ist nicht so ganz. Du dachtest dir halt so, ja, was willst du mir jetzt Anime 12 Episoden lang erzählen? Nächster Negativpunkt gegen Ende. Irgendwann kommt dieser Shift so zu, so irgendwie diesen Action-Szenen. Die passt haben überhaupt nicht reingepasst. Aber ansonsten habe ich nichts Negatives zu diesem Anime eigentlich zu sagen. Also der hat diese eigentlich total reflektiert, so dieses Kriegsthema behandelt.
Und auch dieses Nachkriegsthema finde ich sehr gut getroffen.
Ich glaube, so von der Animationsqualität gibt's nichts, also es ist wirklich auf Filmniveau.
Das Beste, was man bisher im TV hat wirklich sehen können. Also es
Wahrscheinlich,
war
ja.
das, wie das Ding aufgebaut war damals, als wir schon die erste Folge gesehen haben, haben wir uns die ganz große Frage gestellt, okay, die haben jetzt 2 Monate gebraucht, um diese erste Folge fertigzustellen. Können die das Niveau wirklich über 12, 13 Folgen durchziehen? Damals war es ja noch nicht bekannt, wie viel da bekommen wird. Und ich muss sagen, es gab überhaupt keinen Bruch drin. Es ist von Anfang bis Ende, es sind einfach Charakterdesigns, sehr detailliert, sehr gut getroffen und Hintergründe malerisch schön. Es ist wirklich ein Festes zu sehen. Auch der Soundtrack, also Soundtrack sehr, sehr schön, sehr ruhig teilweise. Natürlich in Action-Szenen dann auch wieder sehr laut, sehr gut passend. Auch da wirklich nichts auszusetzen.
Wenn ihr mal dieses Jahr irgendwann mal so mit Tobias geredet habt, also ehemalig von KSM, also er redet über nichts anderes gefühlt. Also es ist absolut sein Highlight. Die Show ist, also die Serie ist nicht perfekt, aber sie kommt schon sehr nah daran ran. Vielleicht sind die Charaktere ein bisschen archetypisch, vielleicht ist die Serie ein bisschen zu melodramatisch, wenn man nicht drauf steht, ist vielleicht
Wenn
schwierig.
du lang genug gräbst, dann findest du immer
Vielleicht
irgendwo
sind
wo so kleine
Violets
Kritiken, aber
Dialoge ein bisschen unglaubwürdig manchmal.
ja, das war
Das ist jetzt
natürlich mein
wirklich.
Problem an dem Anime. Ich fand die erste Folge zwar unterhaltsam, war schon, aber ich glaube eher, ich fand es eher unterhaltsam aufgrund von, weil es einfach so gut gezeichnet wurde. Das war eher, glaube ich, so der Catch
Ja,
von mir.
schon.
Aber ich habe auch nie wirklich weitergeschaut, weil irgendwie hat in meinen Augen die Folge auch nicht geschafft, so den Reiz reinzubringen. Wenn man von
Ja,
vornherein
genau.
wenn man von vornherein davon reingeht und sagt, okay, ich habe Bock auf sowas, egal was passiert, mit so einem Style habe ich da kein Problem mit, ich will es mir anschauen, dann gehe ich davon aus, dass man auch weiterhin schauen wird. Aber wenn man jetzt komplett, wie ich halt davon keine Ahnung hatte und auch diese Werbetrommel und so weiter, nie wirklich drauf geachtet hat, und ja, kann ich schon nicht verwerfen, wenn jemand sagt, ja, nach der ersten Folge oder so, oder ich hätte auch allgemein keinen Bock, den anzufangen oder so, finde ich jetzt nichts verwerflich. Es ist jetzt nicht in meinen Augen irgendwie ja, eine Geschichte, die vielleicht wahrscheinlich jeder mag oder so.
Nach den ersten 2, 3 Episoden geht das aber, also diese Reise, die sie dann durchmacht, ist echt schon, also das zieht schon sehr. Normalerweise wäre schon längst Zeit, irgendwie zum Spring überzuleiten. Ich überlege gerade, macht es mittlerweile Sinn? Eigentlich, wir können langsam mal rüber, oder? Levi. Ich mache schon mal den Trailer von dem Anime auf, den du jetzt nennst.
Welche könnte das wohl sein? Studio 4, meine Güte. Was für ein Fest. Die Rede ist natürlich von Hina Matsuri. Wortspiel für diejenigen, die es nicht verstanden haben. Matsuri bedeutet Fest, also Hinas Fest, quasi so gesehen. Es war wirklich ein Fest, das zu schauen. Die erste Folge, beginnen quasi schon damit, wir haben hier diesen Yakuza-Typen, ja, wirklich ganz, ganz tief mit drin. Hier kauft sich teure Vasen, lebt in einer schönen Wohnung, ja. Und dem fällt plötzlich so ein Stahlei auf die Birne. Und dieses Stahlei hat quasi so einen roten Knopf, so einen roten Ball da drin, da drückt er dann drauf und plötzlich kommt so ein nacktes Mädchen da raus.
Erzählst du das gerade analog zum Trailer?
Ja, ich
Weil du
weiß
sagst gerade wirklich, hast die ganze Zeit eins zu eins das gesagt, was er im Trailer in der Sekunde gesehen hat.
Fun Fact, den habe ich nicht offen, aber trotzdem.
weiß.
Nein, und dann, dieses Mädchen hat quasi besondere Fähigkeiten, irgendwie so, ach, wie nennt man das?
Psi-Kräfte.
Was? Ja, so Psy-Kräfte, genau. Wo sie dann quasi den Nitta, so heißt der Yakuza-Typ, mehr oder weniger erstmal unter seine Kontrolle bringt und dem seine Vasensammlung, die er so heiß geliebt hat, zerstört und Nitta dann eben versucht, okay, dieses Mädchen an seinerseits so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, so mit Fressen und so. Und dann bauen die beiden in der ersten Folge so ein bisschen eine Beziehung auf, bis eben der Nitta, beziehungsweise der Boss von dem Nitta, wird dann von einer gegnerischen Yakuza Bande so ein bisschen angenockt und dann wird der eben in dieses Hauptquartier geschickt, dass der sie vernichten soll. Und ja, hat's quasi schon mit sich abgeschlossen, allerdings geht dann Hina rein und legt das Hauptquartier von denen erstmal mit ihren Psykräften komplett lahm. Das Ganze muss man sich so vorstellen, dass es jetzt nicht hier irgendwie so hochgradig blutig oder sowas wäre? Nein, überhaupt nicht. Das Ding ist einfach komplett auf Comedy ausgelegt. Man kommt dann noch so ein bisschen raus, dass China früher mal in so einer Einrichtung war, wo sie so Kinder gehalten haben und eben ihre
No.
Kräfte missbraucht haben. Und dass China eigentlich auch mal abgeschaltet werden soll. So kommen nach und nach ein paar Charaktere dazu und es ist einfach komplett witzig, wie die miteinander umgehen. Wirklich beste Comedy, lang nicht mehr so gut unterhalten worden.
Es ist so ein bisschen so ein Hinamatsuri ist mehr als die Summe seiner Teile. Weil, ich weiß ja, da waren schon viele, also im Prinzip alle Gags waren so ein bisschen darauf ausgelegt, so, oh Gott, warum passiert das mir jetzt gerade? So aus der Sicht von Nita gesehen. Aber da haben viele nicht gezündet. Aber auf der anderen Seite erinnerst du dich noch so, als dieses Streunermädchen, so sich diese Kokosnussfreude die halbe Windel
Ja.
angezeichnet hat, war irre lustig.
Ich fand das auch so überragend mit dieser Freundin von der Hina aus der Schule. Ich fällt gerade nur der Name nicht ein.
Mir auch nicht.
Ja, auf jeden Fall kommt die mehr oder weniger zufällig in so eine Bar, wo der Nitta immer öfters ist und kommt halt so ein Betrunkener rein. Hier machen wir mal den und den Drink. Ich bin hier gar nicht angestellt, ich gehöre hier gar nicht dazu. Ich soll hier noch jemanden warten. Und dann halt. Ist doch scheißegal, mach mir einfach den Drink. Und sie macht den Drink halt so genial, dass sie quasi dann von der Managerin angestellt wird und knüpft dann nach und nach so Kontakte, solange bis ihre Mutter dann irgendwann mal sagt, wo hängst du eigentlich nachts überall die ganze Zeit rum? Dass sie dann von der Barmanagerin gezwungen wird, auszuziehen in eine eigene Wohnung. Und dann gibt es irgendwie so eine Einweihungsfeier, wo dann die Mutter auch mit eingeladen ist. Und dann kommt quasi so raus, dass sie da arbeitet und die Mutter, also die Tochter dann so, ja Mutter, sag's ihnen endlich, ich bin noch viel zu jung zum Arbeiten, ich darf gar nicht arbeiten. Da sieht die Mutter, was für Kontakte die eigentlich geknüpft hat in der Bar da. Bitte kümmern Sie sich weiterhin gut um meine Tochter. Okay, was? Ein total überragendes Ding.
Mit viel Herz.
Ja.
Viel, viel Herz. So, haben wir noch was mit viel Herz? Wie wäre es mit irgendwas mit Boys Love oder Girls Love? Ach nee, dafür sind wir die Falschen.
Wollte ich gerade sagen, ich mache hohe schulische Ohren, ja. So, zur Beschreibung, da geht es um eine 15-Jährige. Nicht nee, Spaß.
Kennst du die Beschreibung jetzt echt hinbekommen?
Ja, ich habe die kurz darauf an die Chat gelesen. Nee.
Ist aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also ist auch sehr, sehr viel Comedy, muss man sagen. Ich würde ihn jetzt nicht
Abgelehnt.
unbedingt in die Highlights packen, aber er ist schon recht witzig eigentlich. Bitte, Jaku, nächster.
Aber ja, kommen wir mal zum nächsten Anime. Was ich natürlich vorschlagen würde, war Steins Gate Zero. Welche Überraschung. Das ist die erzählt die Geschichte quasi nahtlos, wobei nahtlos auch nicht so unbedingt, aber erzählt die Geschichte weiter von Steins Gate, von der ersten Staffel, abgesehen der letzten Folge, also quasi, soll man es erklären?
Also vielleicht erinnern wir uns ja, in der letzten Folge hat versucht, Okabe Rintaro, Makise Kurisu da zu retten vor dem Tod in der Vergangenheit und ist immer wieder in die Vergangenheit gereist und hat versucht, sie zu retten. Und irgendwann hat er es geschafft. Im Steins Gate Anime. In Steins Gate Zero hat er es nicht geschafft und das spielt quasi jetzt unser Anime.
Genau, ja, so. Punkt. Ja. Fand ich eigentlich ganz gut. Ist halt natürlich so Steins Gate Stil natürlich wieder, wenn man halt die andere Steins Gate Serie gemocht hat, wird man auch hier seinen Spaß finden. Nur denke ich nicht, dass er an Storywriting der ersten Staffel rankommt, aber man sieht natürlich auf jeden Fall halt das Franchise.
Aber das ist wirklich krass. Die Meinungen zu diesem Anime sind komplett unterschiedlich. Also es gibt wirklich die, die den auf den Tod hassen und die, die den irgendwie mögen. Auf der anderen Seite wirklich diese Charaktere wieder zu sehen, war so göttlich irgendwie, man hat sie irgendwie schon so ein bisschen vermisst. Und die waren, also einem ist sofort wieder so aufgefallen, die waren echt gut geschrieben damals und das hat der in dem Anime, zeigte das auch wieder. Und wir haben jede Menge neue Charaktere.
Ja, aber da finde ich ein bisschen so, dass das den Fehler gehabt in dem Anime, keine Ahnung, irgendwie man hat immer so den Sinn gewusst von den neuen Charakteren, die man dazu kam sofort und das war irgendwie ein bisschen, weiß nicht, es war irgendwie ein bisschen anders wie das zur ersten Staffel. War schon. Also quasi die Geschichte wurde anders erzählt von der Geschwindigkeit und ja, keine Ahnung, es war irgendwie ein bisschen strange, aber trotzdem meiner Meinung nach immer noch wert, halt hier im Highlight-Podcast aufgenommen zu werden.
Oh. Aus Mangel an Alternativen. das wäre böse, so schlecht war es ja wirklich. Also mich hat die Anime dann ja auch gefesselt.
Aber ich weiß gar nicht, war es in der ersten Staffel waren die Folgen auch so Hardcore-Cliffhanger-mäßig immer
dabei? Ja.
Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, ey.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich die erste Staffel, ich habe die, glaube ich, an einem Tag komplett durchgezogen, weil jedes Mal war da so ein mieser Cliffhanger.
Weil hier war es echt brutal, Mann, ey. Ist unglaublich. Die ganze Folge passiert nur, ja, also wie soll man sagen, schon interessanter Stuff, aber halt die letzten 3 Minuten sind quasi, kommt da die Thematik zum Vorschein, wo man halt sich denkt, okay, jetzt hat der andere nämlich wieder. Jetzt will ich auf jeden Fall die nächste Folge schauen. Also irgendwie war es jede Folge das Gefühl gehabt.
Hast du, war es für dich ein Problem, dass der OKB einfach mega depressiv war?
Ja, es war ein bisschen strange. Keine Ahnung, aber es macht schon Sinn, theoretisch, wenn man halt so die Geschichte betrachtet. Aber ja.
Keine Ahnung. Ich fand den Fun noch nicht. Also die neuen Charaktere, wie gesagt, so einmal dieser wandelnde Meter, die Uni hier Wissenschaftlerin, die Kollegin von Kurisu aus Amerika, auch die Kurisu AI ist ziemlich cool. Dieser Dr. Alexis da aus Amerika ist auch ein mega cooler Charakter. Das ist cool, ja. Ich mochte es echt sehr, sehr gerne. Also auch so dieses, also man weiß ja im Prinzip, worauf diese Staffel abzielt, nämlich dieses Steins Gate wieder zu erreichen. Also die Weltlinie, in der es keinen Krieg gibt und die Menschheit nicht versklavt wird. Es gibt nur eine Zeit, Lila. Dann gibt es Krieg oder die Menschheit wird versklavt. und ja, wie gesagt, Steins Gate Zero hat da viele Lücken irgendwie geschlossen, wo man sich damals noch bei Steins Gate dachte, okay, ja, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Kontext, warum jetzt Krieg und warum jetzt versklaven, aber gut, dass es in der Zukunft so negativ aussieht. So. Weitere negative Zukunftsaussichten.
Also, wir jetzt schon bei der Summer Season oder was? Also,
nee, haben wir doch was aus Spring.
So weit Zukunft sind wir noch nicht. Imbula, du bist dran. Erzähl uns was.
Scheiße. Ich habe eigentlich jetzt gar nicht so, was ich so krass herausheben wollen würde. Also, ich könnte jetzt mal so einen ganz kurzen Umschlag machen. Ich könnte jetzt natürlich Sword Art Online Alternative Gang Gen Online anführen.
Ja, ich auch sein lassen.
Auf meine nächste Wahl gewesen.
Oh ja. Gott.
Müssen wir drüber reden?
Wir können einfach sagen, das war ein Highlight, aber.
aber nur für Fans.
Nur für Fans, mehr oder weniger, muss man es gesehen haben.
Also A, man muss Waffen mögen. B, man muss Lolis mögen, keine Ahnung. Und C, also es ist teilweise echt schlecht animiert. Also artmäßig, so vom rein also von der künstlerischen Perspektive, es macht drei Herzen, das ist schon echt super mit dieser Wasteland-Welt. Aber oh, so oft siehst du halt echt irgendwelche verzogenen Charaktermodels oder sowas. Es ist teilweise,
Wobei
ja.
teilweise, also in großer Ansicht war es schon noch echt gut, ne? Auch teilweise echt süß
Und
gezeichnet,
es ist
was
so
man jetzt
viel
eigentlich
geloopt.
gar nicht erwartet bei dieser Welt. Mehr oder weniger passend, kann man jetzt eigentlich fast sagen. Ich fand es einfach ein gutes Stilelement zwischendrin. Aber ja, ob man jetzt weiter drüber reden muss, wir lassen es einfach, hätte ich gesagt.
Und der andere Titel, bei dem wir vielleicht nochmal vielleicht sogar ein bisschen mehr reden könnten, vielleicht ist der auch ein bisschen mehr ein Highlight als jetzt der Titel mit dem pinken P90-Dämon und so, ist Golden Kamuy und ich suche mal flott den Trailer raus. Red du einfach in der Zwischenzeit mal weiter.
Ja, Golden Kamuy ist auch so ein Titel. Muss man nicht unbedingt mögen, kann man mögen, wenn man halt auf dieses Genre steht. Ist halt auch sehr stark actionlastig, spielt im Japan irgendwie so Anfang 19. Jahrhundert, irgendwie sowas. Ja, Ende 19. Jahrhundert. Es geht halt darum, dass der Sugimoto ist auf der Suche nach einem Goldschatz, und zwar für seinen besten Freund, der im Krieg gestorben ist. Der hat eine Frau zurückgelassen und der will er finanziell so ein bisschen unter die Arme greifen und hat eben mitgekriegt, dass es irgendwo so einen Goldschatz versteckt gibt. Dazu gibt es auch eine Schatzkarte, allerdings ist die Schatzkarte über mehrere Körper verteilt. Und zwar gab es im Gefängnis einen Tätowierer, und der hat quasi Gefängnisinsassen Ganzkörper tätowiert. Und wenn man die Haut von diesen Körpern abzieht und die zusammenlegt, ja, ihr merkt schon, das Ganze wird ziemlich ekelhaft. Wie gesagt, man
Der
muss
Typ
es
hat den
mögen.
kranken Humor.
Man muss es mögen. Also wenn man die Körperteile dann zusammenlegt, also Hautteile zusammenlegt, dann kommt tatsächlich eine Schatzkarte dabei raus, soll dabei rauskommen irgendwie. Gesehen hat man es bisher noch nicht. Das Ding bekam jetzt noch eine zweite Staffel in der Herbstseason jetzt. Ist so ziemlich am Ende. Zwei Folgen fehlen noch. Man weiß noch nicht ganz, wie das Ding jetzt eigentlich endet im Anime, weil sie sind irgendwie noch sehr weit davon entfernt, den Schatz zu finden. Wenn sie mal genauso viel Eifer auf die Schatzsuche gelegt hätten wie aufs Fressen, dann denke ich, hätten sie den Schatz schon Ende Staffel 1 bekommen. Weil das Ding ist wirklich auch ein halber Koch-Anime. Also was die da teilweise zusammenkochen, ich will das jetzt auch nicht unbedingt essen, was die da alles so in sich hineintilgen, aber das macht auch irgendwie den Charme des Ganzen aus, muss ich sagen.
Die haben ja auch extra für den Anime haben die, ich glaube, einen Spezialisten für, also einen Russland-Spezialisten und irgendwie so einen Ainu-Spezialisten von diesen indigenen
Naja.
japanischen Hokkaido-Völkern da eingeladen.
Und die Ainu, die haben wirklich einen sehr merkwürdigen Geschmack. Um das einfach mal so auszudrücken. Und auch derjenige, der das Ganze quasi, das Story geschrieben hat, auch sehr merkwürdig. Also gerade Anfang Staffel 2, da gab es so eine Folge, die ist komplett rausgefallen. Ich weiß nicht, seid ihr da aktuell?
Gar nicht, nee.
Gar nicht.
Erste Folge.
Erste Folge nur. Ja.
CGI-Bär skillt Jakob.
Ich glaube, das ist nicht ein ganz allzu großes Spoiler. Auf jeden Fall Anfang Staffel 2, da gab es eine Folge, so ein Typ, der hatte quasi so eine Menschensammlung. Das will heißen, der hat natürlich hier ein paar Leute eingesackt, hat sie ihres Lebens erleichtert und hat dann aus deren Haut so Kollektionen gemacht. Also man kennt das ja hier aus Paris, Mailand und so weiter, hier so Fellkollektionen und so weiter. Hat er einfach mal eine Kollektion aus menschlicher Haut gemacht, und das sind teilweise Szenen dabei, findet man genügend im Internet, bin ich mir ganz sicher.
Grenzwertiger Humor.
Ach, das war schon echt hart, also schwierig.
Es ist jetzt auch, also es ist wirklich ein ganz guter Anime geworden. Also ich war eigentlich jede Folge unterhalten, auch wenn es teilweise halt auch einfach nur deswegen war, weil der Produktionswert einfach mal in den Keller gesackt ist. Oder diese Klischees, die dann so bedient worden sind. Also diese typischen irgendwie Menschen Kannibalen-Klischees. Aber andererseits hat er auch ein paar coole Kommentare so zur Geschichte einfach dazulassen. Wir wissen ja alle, Japaner sind teilweise sehr unsinnig, wenn es darum geht, Kommentare zur Geschichte zu lassen. Nee, das macht er eigentlich echt schon ziemlich gut. So. Komm, machen wir einfach weiter mit Sommer.
Okay.
Interessant, dass keiner von euch Boku no Hero Academia genommen hat.
Habe ich nicht gesehen. Nicht eine Folge, nicht eine Staffel. Nein.
Bist du der Experte?
Ja, machen wir weiter mit Sommer.
Also wenn ich anfange, dann wirst du ja auch schon wissen, wirst wahrscheinlich
ja, ich mach den Trailer zu Asobiasobase schon auf.
Bingo! Asobiasobase, totaler Brainfuck. Was zum Henker bin ich eigentlich überhaupt sehend? Asobiasobase geht um drei Mädchen, die den
und Olivias Pipi.
Spielclub gründen. Herrgott. Das Ganze ist nicht nur episodisch aufgebaut, sondern hat eher so mehr oder weniger drei oder vier Sketches pro Folge, die dann eben der Reihe nach durchgehen. Und das ist... Oh. Also, worauf Dimbo eben schon angespielt hat, war eine Szene in der ersten Folge, beziehungsweise Sketch in der ersten Folge. Da sitzen die drei eben zusammen im Planschbecken.
Im Klassenraum?
Im Klassenraum, natürlich. Und kommt ein Lehrer vorbei. Man muss sagen, das ist eine Mädchenschule, ist irgendwie nur so ein Lehrer oder so, ist da. Und der steht halt dann zufällig vor der Tür und sieht dann eben, dass da, also sie haben ein bisschen rumgespritzt natürlich im Planschbecken, so ein bisschen Wasser unter der Tür durchgeht.
Ach so.
Und der Lehrer dann, Mädels, was habt ihr da drin eigentlich gemacht? Und die drei natürlich scheiße, Planschbecken im Klassenzimmer, der wird uns jetzt total an die Gurgel gehen.
Ja, und vor allem halt auch die Mädchen im Dingens, im also in dem Schulschirm.
Schulbadeanzug, genau. Genau. Und die Mädels dann, scheiße, was machen wir jetzt? Keine Sorge, überlass das mir, die eine dann. Und sagt dann halt, ja, das ist die Pipi von der anderen. Und der Lehrer dann so, greift mit dem Finger rein.
Und der Schatten von Conan,
ja, genau.
zusammen mit der Titelmelodie erscheint so hinter ihm.
Greift dann in die Flüssigkeit rein, leckt daran und total enttäuscht. Das ist aber nur einfaches Wasser. Und die Mädels da drin kriegen den totalen Koller, dass der ist da quasi an ihrer, Anführungsstrichen, Pipi probieren wollte. Und erzählen dem Lehrer dann, ja, sorry, wir haben sie leider angelogen. Ah, schade. Wirklich sehr schade, dass es nicht Olivias Pipi war. Ja. Und so in etwa sehen die Sketches aus, die mal mehr, mal weniger zünden, aber im Grunde genommen war das Ding eigentlich schon ziemlich genial.
Regisseur Seiji Kishi auf seinem Weg ein weiteres Genre, was er noch nie jemals als Regisseur angefasst hat, von seiner Liste streichen zu können. Ich habe echt das Gefühl, dieser Typ will einfach jedes Genre einmal gemacht haben.
Aber er hat's nicht schlecht gemacht, das war wirklich, also...
Also das ist schon für Anime-Verhältnisse schon krass cartoonig gezeichnet. Also sieht schon... Hat so diesen Bleistift-Look irgendwie, es ist...
Ja, teilweise auch sehr übertrieben dargestellt und übertrieben gezeichnet.
Es ist so ein bisschen so, als würden so irgendwie so... Hätte so Oshie... Also mich hätte so an Oshie T. Galko-chan... erinnert. Mit dem Humor so von Pop Team Epic oder sowas. Also einfach so richtig drüber halt.
Und dann, um das auch noch zu erwähnen, hat man natürlich auch das Opening. Ja? Hier so schön sonnestrahlend, was weiß ich, so Frühlingsbrise über eine Wiese, die drei Mädels hier jeweils im weiten weißen Dress, wunderbare Musik im Hintergrund, alles süß, alles wunderbar. Und dann das Ending so Hardcore-Death-Metal-mäßig, hier so Karikaturen gezeichnet, ganz abstruse Körperdarstellungen teilweise. Dieser Kontrast einfach zueinander ist
und ich glaub,
das, was die Folge dann innen drin auch ausmacht.
Und ich glaube, Levi, es hat einfach niemand in Deutschland hat unseren Humor. Also egal mit wem ich hier in der deutschen Szene darüber rede, alle meinen mir so, ja, nee, er hat total nachgelassen. Hat sich voll abgenutzt. Ich habe keinen Bock auf so einen stumpfen Humor. Der hat bei mir gezündet.
Also ich würde auch sagen, wie gesagt, ein paar vielleicht eher weniger, aber so im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, war das ein echt geiles Ding. Vielleicht haben sie einfach nur nicht die Übersetzungen von Patrice gesehen. Der hat das Ding auch gefeiert und der hat es richtig gut übersetzt. Muss man sagen.
Weißt du noch, als der Typ dann auf einmal anfing, da aus seinem Arsch Laserstrahlen zu schießen?
Ja. Oh Gott.
Von dieser Art von Humor reden wir.
Es war schon hart, hart, ja. Aber gut.
Okay,
Definitiv.
für jemanden, den Anime nicht geschaut hat, eure Beschreibungen, ja, sind
Das ist schon sehr lustig,
ja, Interesse geweckt.
ne?
Also wenn man auf extrem abgehobenen Humor steht, für den ist das genau das Richtige.
Hatten wir tatsächlich auch in der Winter Season, ist jetzt ein bisschen leider unter den Tisch gefallen, weil wir so viele starke Titel im Winter hatten. Der Karakai Yozo no Takagi-san, Teasing
Ja,
Master Takagi-san, der
genau.
war zum Beispiel auch ziemlich lustig und ziemlich gut gemachter Comedy. Hatte nicht diesen stumpfen Humor. Also, falls euch das zu stumpf ist, dann geguckt halt den, der war ziemlich gut.
Genau,
Okay,
der war
so.
auch ziemlich sehr schön.
Nächster Sommertitel.
Also, machen wir mal ein bisschen hier Trommelwirbeln. Dann kommen wir jetzt mal
Attack on Titan
zum
3.
richtigen Highlight der Season.
Ach ja, stimmt. Ja, cool. Overlord 3, ja, stimmt.
Können wir jetzt Overlord fucking 3 machen, ja? Einfach ein fucking Meisterwerk, Mann. Einfach der Anime, der ist eine Achterbahn, Mann. Er geht hoch und runter und dann irgendwann denkst du dir, warum ist er jetzt schon vorbei? Die dritte Staffel, die zweite Staffel kam auch im Winter raus. Ich habe da jetzt nicht erwähnt, weil wir auch schon da schon zu viele Titel hatten. Aber knüpfe ich einfach hier mal an. Wie soll ich es dem beschreiben? Theoretisch geht es einfach darum, dass es ist halt ein Setting vom MMO, MMO-Setting. Unser Main-Protagonist, also unser Protagonist, ist halt in diesem MMO gefangen. Er wollte halt beim Server Close halt dabei sein und irgendwie wurde er nicht ausgelockt. Aber im Vergleich zu anderen MMOs, wo Leute drin bleiben, heult er halt nicht rum oder ist nicht irgendwie schwul oder so. Sondern er ist einfach der Obermotherfucker in der Welt, ja. Er ist natürlich geskillt ohne Ende. Er hat halt seine Gilde in seinem Gildenhaus und der zerstört einfach alles mit einem ohne Probleme. Ist einfach sehr und ist aber nicht so, ja, nicht so, man kann, der Anime nimmt sich halt selbst nicht hardcore ernst, was ihn anbetrifft. Sprich, das kommt nicht so schwach rüber wie bei anderen MMO-Animes, wenn der Main Show OP ist. Und das macht den Anime einfach in meinen Augen sehr gut aus und macht ihn auch super witzig und unterhaltsam, wie er halt mit den anderen NPCs in Anführungszeichen interagiert. Und es ist einfach cool gemacht. Und dann hat schon die Tatsache, dass die Gefühlsachterbahn quasi hoch und runter geht. Man hat nicht so das Gefühl, okay, der Anime ist so und so, ist einfach nur voll Comedy und keine Ahnung, ist einfach witzlos und bla bla bla, sondern er hat auch manchmal Szenen, auf die man einfach nicht vorbereitet war. Ich möchte jetzt natürlich keine Szenen nennen, weil es einfach halt einfach dann diesen Flair, den Kick, den man dadurch bekommt, einfach halt dann entnehme dadurch. Schaut euch einfach an. Ist auf jeden Fall ein Highlight meiner Meinung nach und sollte man es geschaut haben, 2018.
Jetzt gar nicht böse oder so, aber die Serie hat einfach einen anderen Fokus, also diese dritte Staffel hat einen anderen Fokus gesetzt.
Weil ich weiß nur, Staffel 2 war ein bisschen schwächer im Vergleich zu Staffel 1 und Staffel 3. Aber ja, die Charaktere machen schon. Das Witzige ist halt wirklich, dass die Charaktere in dieser Welt wirklich serious sind. Also das ist halt ihre Welt. Die sind halt da, die leben dort und für die ist alles normal. Und für ihn ist es halt immer noch halt quasi so das Game halt. Er zockt es halt quasi weiterhin und macht halt da seine Pläne und so weiter. Und einfach die Tatsache, dass die sich alles so ernst nehmen, also die Charaktere, macht es einfach halt witzig, super witzig, wenn er halt irgendwie ankommt und halt seine Macht demonstriert. Einfach noch richtig gut, ey. Eine Szene kann ich vielleicht noch sagen, die ist ganz witzig, richtig gut gemacht. Er ist irgendwo, ich will nicht genau spoilern, wo das genau ist, weil sonst, wenn ihr die Folge seht, ist es. Auf jeden Fall steht er vor anderen Leuten. Und die wollen gegen ihn kämpfen. Und er meinte der eine zu, eine NPC zu einem anderen, ja, er hat überhaupt keine magische Power, er ist gar nicht stark. Und dann meint einfach nur unser MC, oh, Sekunde, warte mal, und dann zieht er einen Ring aus, weil anscheinend der Ring halt seine Magie verbirgt. Und derjenige, der es quasi analysiert hat, wie viel magische Power er hat, kotzt einfach nur auf den Boden, weil er einfach so quasi überrumpelt ist von seiner Macht. Einfach richtig gut, Mann. Einfach richtig gute Szenen, ey. Richtig gute Szenen. Und manchmal denkst du dir einfach nur, was da gerade passiert, ey, das kann nicht wahr sein. Und es ist einfach halt, ist eine Achterbahn, muss man sagen.
Ich weiß nur, Staffel 2 hatte so ein bisschen diesen Fokus so von Momonga so als Overlord weggenommen. Auf einmal ist er wieder vollkommen da und präsent und das hat schon so das hatte einen krassen Impact. Das auch einen krassen Impact hatte, will ich jetzt nicht als Highlight nennen, aber hat einen dann doch überrascht, dass man in Attack on Titan Staffel 3 auf einmal keine Titanen mehr gejagt hat, so dann Menschen. Auf einmal ist das Ding halt ein Polit-Thriller. Wer hätte das erwartet? Hätte wirklich niemand erwartet. Levi, nenn du mal ein Highlight. Verdammt, du hast schon eins genannt, ne?
Ja.
Nenn noch eins. Du bist so gut da drin.
Ich weiß nicht, so richtige Highlights aus Sommer hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich hätte jetzt noch, ich würde mal sagen, zwei Sachen. Kann man anschauen, aber man kann es auch lassen, ehrlich gesagt. Das eine, was ich jetzt mehr empfehlen würde für Leute, die immer auf das Genre Isekai stehen, wäre Isekai Mao. Der Dämonenlord aus der anderen Welt und das andere wäre Island, aber ansonsten, ja, aus Summer Season, nee, sorry.
Pass auf, aber einen möchte ich noch kurz sprechen, das ist Cells at Work. Das ist jetzt auch nichts, was man so, weißt du, so Full Commitment guckt, das guckt man halt so ein bisschen nebenbei. Ich habe zwei Sachen dazu, also die mich das so geprägt hat. Also zum einen, das macht ja David Production. David Production hatte ich so ein bisschen, ja, die machen Jojo, aber dann nichts mehr. Und Cells at Work ist so der erste Anime, wo sie irgendwie geschafft haben, ihren Jojo-Stil auch auf einen Anime, anderen Anime so zu transferieren. Und das ist halt mega cool gemacht, so mit den weißen Blutkörperchen, dann den roten Blutkörperchen. Zwischendrin noch diese kleinen Loli-Thrombozyten, die irgendwelche Wundstellen schließen. Ach, so viele lustige Gags, wo du dir halt einfach so denkst. Wenn man das jetzt mal so auf wirklich so auf das, was man so ein bisschen noch an Biokenntnissen hat, so überträgt, ist das schon ganz lustig, wenn sich so ein rotes Blutkörperchen so mit der Packung CO2 auf einmal in die Lunge verirrt.
Also ich muss auch sagen, ich fand es auch sehr unterhaltsam eigentlich. Ich habe es immer halt geschaut, wenn ich irgendwie am Essen war oder irgendwie so und gerade auf nichts anderes Bock hatte oder so, habe ich mal eine Folge angemacht. Weil die Folgen sind ja auch alle, die sind ja nicht chronologisch oder die sind ja, aber jede Folge ist ja für sich allein da und behandelt halt irgendeine andere Krankheit oder Infektion oder was auch immer. Und ist halt schon so interessant, so auch wie die quasi Charaktere da interagieren und manche erzählen ja schon so eine kleine Story so. Und natürlich alles halt in Metapher an halt den menschlichen Körper. Und es ist halt schon interessant zu sehen, halt, wie da mit den Metaphern hinterher gespielt wird. Das ist auch so der Reiz in meinen Augen, warum man den eventuell schauen sollte.
Habt ihr auch diese ganzen Videos mitbekommen, wo irgendwie so Doktoren diesen Anime auseinandergenommen haben? Oder irgendwie so Mediziner haben den Anime auseinandergenommen und das kam halt so ein Fazit drunter, ist eigentlich schon ziemlich akkurat. Also, falls ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, mit was Gutes
Bio,
meine ich
Bio 1.
Wissen, dann ist also, das ja. Sicherlich
wenn ihr im Medizinstudium seid, schaut es nicht an.
Morgen ist die Klausur.
Wie werden Wunden geschlossen? Ja, kleine Lollis in mir, schließe ich die Wunde mit dem Netz.
Ich sehe so vor meinem geistigen Auge sich dann immer, wenn ich daran denke, so ganz viele so Emos aus der Anime-Szene, die sich dann ritzen, weil sie wollen, dass Thrombozyten rauskommen und so.
Nicht witzig, Dimbula, ich wäre fast gestorben. Kranker
Mensch, sorry.
Ja, man muss sozusagen auch die Kampfszenen da, wie sie die einfach die Bakterien dann weg raus quasi vernichtet werden teilweise, ist halt schon witzig, das Ganze schauen. Wie dann die ganzen weißen Blutkörperchen dann voller Blut sind von den oder was auch immer, schon witzig gemacht. Ja, ihren Jagdmessern da schon gut, ey.
Alles klar. Dann sind wir in der letzten Season des Jahres angekommen. Wir sind Herbst. Der läuft sogar noch.
Ja, Herbst läuft.
Soll ich mal den Anfang machen?
Oder mach einfach du, ja, kein Problem. Vielleicht kennst du ja meinen.
Nee, also jetzt, ich nenne jetzt wieder was keiner von euch mag. So kennt ihr mich. Und dann wundert mich tatsächlich, dass er nicht auf deiner Liste gelandet ist, Levi. Du hast doch damals so viel Spaß an hier Pet Girl of Sakurazo gehabt.
Relativ, ja.
So, wisst ihr jetzt alle, worüber ich rede? Ich rede über Bunny Girl Senpai. Ich freue mich mega, dass der so gut ankommt. weil dieser Light Novel-Autor, also ist derselbe Light Novel-Autor, von dem auch dieses Werk ist, und er hat immer schon ziemlich gut so diese Sonderlinge geschrieben. Und diese Sonderlinge in Pet Girl of Sakurazo hatte, mit denen konnte man immer gut mitfühlen, aber die hatten immer, es gab immer viele Probleme so im Pacing und wie die Story funktioniert hat. Und dieses übernatürliche Element in diesem Anime, der behebt sehr viele von diesen Schwächen. Also übernatürliche Element heißt hier halt, es gibt so ein Pubertätssyndrom. Vielleicht ganz einfach zu erklären, die Hauptcharakterin Mai ist so eine ehemalige Schauspielerin. Und die hat halt schon lange nichts mehr gemacht. Und auf einmal sehen die Leute sie einfach nicht mehr. Also sie ist dann einfach unsichtbar für die anderen Leute. Oder die Schwester von unserem Hauptcharakter wurde halt in der Schule gemobbt. Und dieses Mobbing hat sich dann halt auch manifestiert so in so Schnitten in ihrer Haut im richtigen Leben. Und so hat jeder von diesen Charakteren, die es so da gibt, so irgendwie ihren eigenen Arc. Und der ist schon ganz, also ich habe so bis Folge 6 oder so dachte ich noch so, schafft er es irgendwie aus Bakemonogataris Schatten irgendwie so rauszukommen, irgendwie was Eigenständiges zu machen, zu sein? Vielleicht nicht, aber ich bin jetzt schon positiver als nach Folge 8, also gerade die letzten 3-4 Folgen. Da waren noch so Charaktere bei, wo ich halt so dachte so, da kam halt raus, Mai hat irgendwie noch so eine Halbschwester und die ist dann halt idle. Da dachte ich halt schon so, ja, wow, okay, dieser Arc, den kann ich jetzt abschreiben. Und dann merkst du halt auf einmal so, vor allem Idol-Szenen in Hand gezeichnet, nicht in CG, Levi.
Oh.
Hab ich dich jetzt endlich? Nein, also dieser Arc war großartig. Auch der Arc danach begann der Arc um seine Schwester, wie gesagt. Und der fing direkt mit so einer emotionalen Haut-drauf-Situation an, die du eigentlich für das Finale von so einem Arc eigentlich hast. Ich glaube, viel mehr kann ich darüber auch nicht sagen.
Also bis jetzt habe ich, also ich habe bis jetzt auch halt nur Gutes von dem gehört, auch von Leuten, die ich kenne, die den schauen, haben den halt mir immer empfohlen, weiterzuschauen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe damals die erste Folge davon nur geschaut halt, und es war schon, die Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren war schon da.
Ey, du hast, also deine Freunde haben echt guten Geschmack.
Naja, du willst nicht wissen, was sie mir sonst empfehlen, ey.
Ich schau, eigentlich hast du recht, ja. Während ich die Zeit nutze, um mal kurz ein paar Tabs zu schließen, sind mittlerweile echt sehr viele geworden. Levi, nenn mal den nächsten.
Hast du dieses Mal auch schon den Trailer offen? Weißt du,
worüber ich reden will?
Bist du sicher?
Nicht ganz, aber also 50-50 Chance.
Weil ich bin inzwischen bei That Time I Got Rick.
Fuck.
As a Slime.
Gib mir eine Sekunde, ich muss den Trailer suchen.
Weil den finde ich tatsächlich besser als den anderen, den du wahrscheinlich jetzt schon offen hattest. es tut mir leid.
Über den wir auch viel mehr reden können. Ja, aber dann hast du jetzt halt auch deine 30 Sekunden, wie ich eben bei Bunny Girls bin. Ich hatte einen Trailer übrigens mittlerweile offen.
Hat den keiner von euch beiden gesehen, oder?
Doch. Ja, also so ein bisschen. Also ich habe so ein bisschen den Manga gelesen.
Erste Folge.
Gut. Es geht um mal wieder Isekai hier, der Typ. Die ersten paar Minuten gehen eben um so einen normalen Angestellten in Tokio, wie man es ja halt kennt. Kommt so ein anderer, weiß gerade gar nicht, wird halt abgeschlachtet, mit dem Messer erstochen, und während er quasi so seinen Todeskampf hat, kommt so eine Stimme in seinem Kopf. Man kennt sie später und den Namen Großer Weiser, ist irgendwie so ein Skill, den er da bekommt, die ihn quasi in eine andere Welt wiederbelebt. Und während er halt so stirbt, bekommt er also verschiedene Skills. So, er denkt halt, ah, verdammt, mir ist so kalt, ja. Alles klar, mir ist kalt, hier Kälteresistenz und so weiter. Bekommt er ein paar Skills schon während er stirbt und wird dann eben in der anderen Welt als Schleim wiedergeboren, ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie so wie bei Overlord oder Isekai Mao, wo eben hier so große Dämonenkönige und ihr große Untote da sind, sondern wird eben als fucking Slime eben diese Level 1 Monster aus fucking jedem MMORPG, wie sie auch im Buche stehen, wiedergeboren.
Gibt's andere RPGs, wo Slime das Monster so am Anfang ist, außer Dragon Quest?
Keine Ahnung, aber Schleime sind ja eigentlich immer die ganzen Niederen, die untersten in der Nahrungskette, würde ich jetzt mal sagen.
Was ich an dem mochte, war dieser Hauptcharakter, dieses Satoru, ist echt sehr respektvoll. Also, du erwartest normalerweise so einen typischen OP-Charakter, der halt einfach, keine Ahnung, nur sich im Zentrum allen Fokus hat und halt auch erwartet, dass halt irgendwie jetzt alle Weiber ihm zu Füße liegen. Und nein, hast du hier nicht.
Ja, weil halt immer noch ein Schleim ist, aber das ist halt der OPste Schleim, den ich kenne.
Ja, und er könnte ja mal jetzt sagen, so, hey, ich bin der OPste Schleim, los, hau ab, Drache, du hast keine Chance gegen mich, aber das tut er ja gerade nicht.
Ja, weil er auch keine Ahnung hat, dass er eigentlich so OP ist. Und erst hast du dann den Drachen, also die erste Folge, geht dann quasi, trifft er, oder ich glaube schon Folge 2,
Er
keine
trifft
Ahnung.
einen Zundere-Drachen, der einfach nur
Trifft
Freunde haben will.
Der ist ja
Wie
irgendwie schon
mies
seit
ist das denn?
300 Jahren versiegelt und will einfach nur jemanden, mit dem er reden kann. Ist allerdings in so einem Gefängnis drin, das heißt, er kann ihn jetzt hier nicht einfach mitnehmen, hier sei mein Freund, sondern er verschluckt ihn einfach, ja. Also der
Ja.
hat quasi so die Fähigkeit, dass er eben andere Sachen verschlucken kann, kann die dann in sich aufnehmen und dann lebt der Drache halt in sich weiter und versucht dann der Drache von innen, er von außen so ein bisschen sein Gefängnis zu lösen. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Drache so das OP-Wesen in diesem einen Wald war und jetzt dieser Wald, nachdem eben bekannt wurde, dass der Drache weg ist, der Wald seine komplette Nahrungskette über den Haufen schmeißt und hier jetzt verschiedene Kreaturen eben versuchen, ihren Platz wiederzufinden. Und so trifft er dann eben auf ein
Ich wollte gerade sagen,
Goblindorf.
Goblins.
Goblins, ja, auch nicht unbedingt jetzt die, mit denen man Freundschaft schließen möchte.
Gerade mit denen aus Goblins näher nicht. Die kannten ja nur Mord und Totschlag.
Ja, die sind allerdings ein bisschen freundlicher drauf und so wird er eben ihre oberste Anführer und so kommen ein paar Völker eben nacheinander, werden zu seinen Verbündeten, während er versucht eben dieses Goblindorf zur Zivilisation zu verhelfen. Aber schon ein sehr, sehr schöner Anime,
Ich
finde ich.
weiß noch, dass ich im Sommer gesagt habe, ey, ich traue 8-Bit nicht zu, dass sie das visuell vernünftig machen. Ja, okay, ich hatte Unrecht. Schande über mich.
Was mich bei dem Anime halt immer noch halt so ein bisschen. So, die erste Folge habe ich ja geschaut, die war ja, habe ich ja, glaube ich, im Podcast damals auch nicht schlecht bewertet, im 7 oder irgendwie sowas. Und zwar fand ich die Folge cool auch gemacht. Ich habe sie auch ehrlich gesagt anders erwartet, wenn man so das Bild anschaut. Und deshalb immer noch so meine Sorge, dass es so später, wenn ich so später das Bild schaue, da sind irgendwie 30 Frauen drauf, ey, dass sich das irgendwie in so einem Harem oder irgendwie so entwickelt oder edgy Sachen entwickeln und so. Und da habe ich echt keinen Bock drauf eigentlich und keine Ahnung.
Also, das ist weder Harem noch edgy. Klar, ich meine, ein paar von den Charakteren, die jetzt aufgetaucht sind, oder auch schon in vorigen Folgen. Hier große Brüste, Oppa. Ja, aber ansonsten ist halt irgendwie ist witzig dargestellt, weil der Typ ist halt immer noch ein Schleim und kann mit den Dingern eigentlich überhaupt nichts anfangen. Ja, wird trotzdem die ganze
Ey,
Zeit
das
von
kennen die
diesen
meisten Charaktere nicht.
Riesenbrüsten getragen und versteckt sich quasi so halb immer darunter, aber das war es dann eigentlich auch schon. Also da liegt der Fokus jetzt überhaupt nicht drauf eigentlich. Es ist halt ein witziges Stilelement, was mit reinfällt. Also wirklich in dem Fall witzig gemacht, aber ansonsten.
Ja, schauen wir vielleicht an.
So. Auf meiner Liste würden jetzt noch zwei im Winter stehen. Also vielleicht drei. Ich muss, glaube ich, noch so ein Honorable Mention. Also der ist jetzt auch erst bei Folge 11 von 36. Also was kann man da schon sagen? Aber Karakuri Circus war so ein bisschen so. Das ist von den Ushio und Tora-Machern und sieht auch echt recht ähnlich aus. Ist auch von demselben Mangaka tatsächlich, wie Ushio und Tora. Geht 100.000 Milliarden Bände in Japan. Und geht es halt um so einen Jungen, der so eine Puppe geerbt hat, so eine Kampfpuppe. Und dann sind Leute hinter ihm her. Und er trifft dann halt auch auf so ein Mädchen mit silbernen Haaren und auf so einen lustigen Werbeteddybären, der dann irgendwie so ein alter Mann ist, der permanent Leute zum Lachen bringen muss, sonst stirbt er. Sehr lustig. Also auch die Puppenkämpfe, sehr, sehr interessantes Konzept. So, aber das ist wahrscheinlich auch nur so ein Runner-up. Vielleicht reden wir dann nächstes Jahr noch ein bisschen mehr über den, wenn er sich beweist. Wahrscheinlich nicht. So, andere zwei Titel. Das sind jetzt die zwei, die ich noch auf meiner Liste hätte. Jakob, was willst du? Willst du jetzt was von online reden, damit du es hinter dir hast? Oder sollen wir jetzt über Zombieland Saga reden?
Können wir das quasi, könnt ihr darüber, dann darüber reden, dann mir Bescheid geben, dann verabschiede ich mich schon mal und dann
Pass auf, dann reden wir erst über Zombieland Saga, dann kannst du dich danach verabschieden. ja, Zombieland Saga. Ich suche mal flott den Trailer raus, übernimmt ihr dann mal kurz.
Zombieland Saga, wie der Name schon sagt, es geht um Zombies, allerdings nicht so typische Zombie-Apokalypse. Im Trailer wird es, glaube ich, auch ein bisschen anders dargestellt, als es dann tatsächlich ist. Es geht um ein Mädchen. In den ersten 2 Minuten erfährt man ein bisschen was über sie. Also sie will gerade raus, hier ist schön strahlend Sonnenschein und so weiter. Sie mag Idolmusik und so. Sie mag Idolmusik und hat so Bewerbungsunterlagen in der Hand, weil sie jetzt eben auf will zu einem, was weiß ich, Vorsingen, glaube ich, war es. Auf jeden Fall vor ihrer Haustür sind ja, also wer das nicht kennt, in Japan immer relativ enge Straßen, in denen man eigentlich auch nicht so schnell fahren kann. Allerdings tritt sie raus vor die Gartentür, kommt so ein Lieferwagen, bam, liegt auf der Straße tot. Die nächste Szene, sie erwacht als Zombie wieder. Wurde von so einem Typen, man erfährt nicht unbedingt viel von dem Typen jetzt.
Man hört sofort, dass es Mamoru Miyano ist.
Auf jeden Fall total stumpf, witziger Charakter. Man erfährt nicht viel über ihn, wie er jetzt dazu kommt, Zombies zu erwecken, weil sie ist nicht die Einzige, die als Zombie wiedergeboren wird, sondern es gibt auch noch 6 andere. Und eben aus verschiedenen, wie soll ich sagen, mehr oder weniger berühmt. Also die eine ist schon relativ lange tot. Die war irgendwie so, wie nennt man das? War halt so eine Koto-Spielerin, glaube ich. Die andere war so eine Gang-Anführerin. Dann sind noch 2 Idols dabei und eine, die aus dem Fernsehen bekannt wird. Und so kommt eben diese Gruppe jetzt zusammen. Und der Typ, dem sein Ziel ist es halt, aus dieser zusammengewürfelten Bande von ehemaligen berühmten Charakteren eine Idol-Gruppe zu gründen, um eben damit diese Region Saga
wieder ein
bisschen populärer zu machen.
Alle denken, ja, bei Zombieland Saga geht es halt irgendwie um irgendwelche Geschichten aus dem Zombieland. Nein, es ist quasi Sage. Sowas. Es ist quasi sowas, also von der Idee her ist es sowas wie diese Sakura Quest Anime, die halt irgendwie, wo irgendwelche Mädels so eine Präfektur halt als quasi Repräsentanten so wieder auf Vordermann bringen wollen. Hier ist es halt einfach abgedreht als Zombies.
Und so haben sie eben, müssen irgendwie verschleiern, dass sie jetzt Zombies sind. Da gibt es relativ witzige Szenen, wenn sie dann irgendwie nachts unterwegs sind, ungeschminkt. Man muss sagen, auf Auftritten sind sie immer so geschminkt, dass sie nicht als Zombies auffallen, sondern aussehen, wie sie eben vor dem Tod waren. Dass da jetzt auch noch nicht so wirklich einer dahinter gekommen sind. Doch, so ein bisschen hat man schon die Ähnlichkeiten erkannt. Man weiß noch nicht so richtig, wie das Ganze jetzt überhaupt enden soll oder wird.
Ich erinnere mich an so viele, also man denkt auch, das nutzt sich irgendwie total schnell ab, aber es ist so viele lustige Szenen, irgendwie direkt in der ersten Folge sollen sie ein Konzert geben, so vor so Metal-Fans und sie meint halt so, ey, das kann niemals klappen, wir haben ja noch nie zusammen geprobt, die anderen 4 sind halt dumm, sie sind halt Zombies, also wie soll das klappen, weil sie hat ihr Bewusstsein halt schon wieder zurückbekommen.
Genau.
Das wolltest du gerade sagen, ne?
Ja,
dann stehen die halt auf der Bühne und headbangen halt so und da, dass sie halt Zombies sind, irgendwie fehlen denen halt Gelenke und sie können den Kopf komplett nach hinten und nach vorne durchstrecken und die Mettler stehen halt total drauf. Und auf einmal fangen die halt an, wie so Zombies so zu growlen, so. Und die Mettler denken sich halt so, oh, wie krass.
Voll die geile Gruppe und dann gibt es halt so 2 Hardcore-Fans, die begleiten sie dann auch auf jegliches Konzert. Man muss sagen, die machen auch einige Genres dann durch, nicht nur irgendwie Heavy Metal, sondern natürlich alles auch dabei.
Folge 2, dann ist Rap Battle.
Genau, Rap Battle, sowas, also komplett sämtliche Genres abgearbeitet.
Und das ist schon sehr überragend. Nach und nach erwecken quasi alle so ein bisschen wieder.
Ja, bis auf eine.
Ja, Tai, weil sie ist der Running Gag.
Dass sie halt ständig andere auffressen will und von den anderen abgehalten wird, dass sie eben nicht als Zombies auffliegen. Ja.
Schon sehr gut. Das Gefühl, die komplette LGBTQ-Szene redet gerade halt auch über das eine Zombie-Mädchen, was dann halt so metaphorisch quasi, also hier auch in echt gestorben ist, quasi so als so ein, ja, ich kann jetzt abschließen mit meinem vorherigen Leben als Mann und bin jetzt ein wunderschönes Idol.
It's a trap.
Ich glaube, da sind jetzt viele Leute beleidigt, dass du das gesagt hast.
Das ist doch Spoiler. Das kannst du doch nicht bringen, Mann.
Ach komm, wenn ihr euch im Internet bewegt habt, habt ihr schon mitbekommen. Allerdings ein weiterer Beweis, dass jeder Anime, wo Cygames irgendwie drinsteckt, mit ihrem neuen Cygames Animation, irgendwie ziemlich visuell geile Scheiße macht. Und damit verabschieden wir uns. Wir sind durch.
Was, wir wollen nicht über Imo Imo sprechen?
Auch nicht über Märchenmädchen. War der, 20, war der 2017 oder war der 2018?
Nee, der war dieses Jahr. Märchenmädchen. Ja. Siehst du mal, so alt ist das ja schon.
Als ich über so angefangen habe, habe ich ja einfach aus dem Fenster geschaut. Ey, mein Gen ist ausgeschaltet worden. ich habe keine Ahnung, worüber ihr geredet habt.
Macht nix. Wir hatten Spaß.
Richtest du den Übersetzern von, die an Imo Imo arbeiten, meine herzlichstes Beileid aus?
Das würde ich machen, ja. Es sind ja nur, ich glaube, der hat sogar nur 10 Folgen oder so. Es ist nur noch eine Folge.
Das macht es nicht besser.
Nee. Aber dann haben wir wenigstens darüber auch mal. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal auch dazu übergehen, nicht nur über die Highlights des Jahres zu reden, sondern auch über die Negativ-Highlights.
Das müsst ihr ohne mich machen.
Aber zwei, wir haben schon mal einen gemacht, aber allerdings war der auf viele Jahre gesehen. Ich glaube, 2018 können wir es schaffen, einen eigenen Podcast dazu
zu machen. Die Anime waren halt auch einfach, also die wir in diesem Podcast hatten, da hat man sich mal was von erhofft, die dieses Jahr scheiße waren. Die waren, also hat niemand was erwartet.
Ja, aber das teilweise dann so Absturz war, das. Na gut.
Wir sind raus.
Wir sind raus.
Wir sehen uns im neuen Jahr wieder.
Yeah.
Tschüss.